Hallo und willkommen zur Folge 27 von Leitmotiv. Ich sitze heute endlich mal im Erdgeschoss. Normalerweise muss ich ja, wenn ich meine Gäste besuche, irgendwie mindestens bis in die vierte Etage hoch. Und zwar sitze ich heute im Erdgeschoss bei Jana Selig. Hallo Jana.
Hallo.
Du bist im Internet eher bekannt als Ice Hey Shotgun, genau. Was dein Twitter-Handle ist. Du bist Bloggerin und Autorin.
Ja.
Wir fangen mal mit meiner Lieblingseinstiegsfrage an. Das macht bei dir auch total Sinn. Warum heißt du auf Twitter I Say Shotgun?
Ich hatte ja mal einen Modeblog, der hieß auch I Say Shotgun. Und das kam so zustande, dass ich, als ich gedacht habe, ich fange jetzt einen Blog an, ein Lied gehört habe, nämlich Time to Dance von Panic at the Disco. Und da gibt es eben eine Textzeile, die heißt When I say shotgun, you say wedding. Und irgendwie dachte ich mir so, klingt ganz geil. Und das ist auch schon alles dahinter. Es ist immer so ein Riesenmysterium, was mit dem Namen ist. Aber es ist eine Textzeile aus einem Lied einfach.
Das ist eine gute Geschichte.
Ja.
Das Lied ist aber auch relativ beliebig dann in deinem Leben. Also ist jetzt auch nicht so dein Song.
Nee, ich mag das schon. Also es ist nicht mein, nicht mein ultimativer Song, aber es ist schon, ich habe, das war 2007 oder 2008 so um den Dreh und da waren Panic at the Disco schon mit meiner Lieblingsband.
Ich habe noch nie was gehört von der Band.
Was? Ich weiß gar nicht, ob die noch existieren. Ich glaube, die haben sich zwischenzeitlich aufgelöst und nur noch statt mit vier Leuten mit zwei Leuten weitergemacht. Aber ach, das ist so eine Emo-Band.
So eine Emo, mit so schrägen Haaren?
Ja, und schwarz gefärbte Haare und immer ganz viel Kajal unter den Augen.
Wahrscheinlich bin ich da einfach zu alt dafür.
Na, weiß nicht. Ja. Ich war früher so ein richtiger Emo.
Echt?
Ja, so richtig mit immer fett pinkem und lila Lidschatten und sonst alles ganz schwarz geschminkt, Haare schwarz gefärbt und ein Schleifchen im Haar.
Wir reden nachher vielleicht auch nochmal über deinen Musikgeschmack.
Oh Gott.
Den hast du mir nämlich explizit angekündigt. Lass uns doch zum Einstieg aber über dein aktuelles Projekt reden. Du hast gerade am 5., das ist gestern, ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Minusgefühle, mein Leben zwischen Hell und Dunkel und ist im Piper Verlag erschienen. Ich versuch mal zusammenzufassen, worum es geht.
Ja.
Ich habe es nämlich gelesen. Du schreibst in dem Buch über Depressionen. Das ist, glaube ich, die einfachste Zusammenfassung, ist aber ein bisschen komplizierter. Es gab bei dir so ein auslösendes Moment, wie bei der Anne Wiczorek. Mhm. Da erinnert mich das sehr dran. Die Anne Wiczorek hat ja auch ein Buch geschrieben über Feminismus, ausgehend von der Aufschrei-Aktion oder besagt Hashtag Aufschrei, das musste man vielleicht noch dazu sagen. Und bei dir gab es den Moment, wo du auf Twitter berichtet hast über deine Depression unter dem Hashtag Not Just Sad, also nicht nur traurig. Genau, und da hast du einfach Gefühle beschrieben oder Situationen und hast halt, also ich fand diesen Hashtag, ich habe es damals auch gesehen, das lief ja so über so eine längere Zeit, fand den sehr eingängig. Also ich habe relativ schnell verstanden, es geht um Depressionen und was da versucht wird zu sagen ist, wer depressiv ist, der ist halt nicht traurig.
Ja.
Das ist halt eine Verwechslung. Deswegen kann man jemanden, der depressiv ist, auch nicht trösten.
So, ja, genau.
Weil nicht in den Arm nehmen und sagen, komm, hier hast du einen Keks und das wird schon besser.
Wie schön das wäre, wenn man Depressionen mit Keksen oder Kuchen heilen
ja,
könnte. Dann wäre ich, glaube ich, der gesündeste Mensch der Welt.
Ich habe auch Kuchen mitgebracht aus dem Kuchenrausch. Dein Buch ist kein Sachbuch. Das steht auch hier in der Buchhandlung um die Ecke unter besonders schöne Literatur im Regal. Ich habe es gerade gesehen. Sondern ich würde es eher als Popliteratur bezeichnen.
Wirklich?
Ja. Findest du das gut oder schlecht?
Ich finde das super. Ja. Ich bin ein großer Fan von Popliteratur.
Ja, ich finde, dass du Popliteratur geschrieben hast. Und ich habe gezählt. Ich glaube, es kommt 25 Mal das Wort Ficken in jeder... In Ficken, verfickt, gefickt und so. Ich habe halt so beim Überfliegen fiel mir das so auf, weil das liest man halt im Buch, also das Wort Fuck liest man ja schon öfters, das Wort Fick aber eher nicht im Deutschen. Und dann dachte ich, ich muss das jetzt mal durchzählen und irgendwie so 20 Mal oder 25 Mal, ja, super.
Ey, was mir aufgefallen ist, im allerletzten Lektorat, dass ich unglaublich oft das Wort Hitler benutze, aber tatsächlich als Beleidigung.
Okay, ne, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
Bei mir ist auf jeder Seite ungefähr 5-mal Hitler entgegengesprungen. Ich dachte so, oh mein Gott, hast du wirklich immer Hitler als Schimpfwort benutzt jetzt?
Also du hattest ein spannendes,
aber scheinbar habe ich Ficken auch oft benutzt.
Du hast ein spannendes Lektorat auf jeden Fall gehabt. Ja. Die hatten wahrscheinlich sehr viel Spaß. Ich würde es als Popliteratur bezeichnen, weil du schreibst über dein Leben, du schreibst über diese Aktion, die ja so das auslösende Moment war, und dann beschreibst du so, vor allen Dingen so die letzte Zeit deines Lebens, so ja, habe ich das wahrgenommen. Die Trennung von einem Freund, der im Buch Sven heißt. Ob er jetzt Sven heißt oder nicht, ist eine andere Frage.
Alle Namen sind ausgetauscht, außer meine Katze. Meine Katze heißt wirklich Cotti.
Okay, ich glaube, das ist okay für Cotti. Also du beschreibst die Trennung von einem Freund, schreibst, und ich würde es halt als Popliteratur bezeichnen, weil du schreibst über Sex, Drogen, Berlin, Warschauer Straße, es ist halt so ein Stück, so ein typisch, also nicht, ist nicht typisch, aber es ist ein typisches Stück Popliteratur für mich, weil es halt Leben ist, so aktuelles. So, es ist halt zeitgenössische Popliteratur, würde ich schon sagen.
Ich finde, das ist ein Riesenkompliment.
Ja, das freut mich. Ich hätte ja auch sein können, dass du sagst, ah nee, also Popliteratur, das ist unter meiner Würde. Nee, ich meine es auch im guten Sinne, Popliteratur.
Ich fühle mich mit dem Begriff Sachbuch unwohl. Also es ist ja offiziell im Sachbuch
ist es
erschienen. Mhm. Ja, du hast dann so, also es ist ein literarisches Sachbuch. Also die Grundgeschichte, die da drin steht, stimmt natürlich schon. Aber wenn man es liest, merkt man ja auch relativ schnell, dass ich da nicht einfach Situationen beschreibe oder Tipps gebe, wie bekommt man das in den Griff, sondern dass ich einfach erzähle. Also es ist eine Mischform, ein Memoir im Prinzip. Und das ist vielleicht auch meine persönliche Definition, aber ich denke bei Sachbuch halt immer an vor allem an Ratgeber. Und es ist halt kein Ratgeber. Ich finde, man kann es als Sachbuch lesen, man kann es aber auch als Roman lesen, wobei ich persönlich sage, so für mich hat es mehr Romanelemente als Sachbuchelemente, aber das muss jeder für sich selbst vermutlich festlegen. Für Pieper war relativ klar, ist ein Sachbuch, wobei die Übergänge ja sowieso total fließend sind.
Das ist auf jeden Fall gut, wenn du bei der VG Wort bist. Ich glaube, für Sachbücher kriegt man mehr Tantiemen.
Finde ich gar nicht. Lohnt sich das?
Ja, das lohnt sich, auch als Blogger. Du kriegst als Blogger oder Bloggerin für im Moment Artikel, die so 1500 Aufrufe innerhalb eines Jahres haben. Das ändert sich mal von Jahr zu Jahr. 10 Euro. Klingt nicht viel.
Was?
Das läppert sich.
Oh mein Gott, weißt du, wie viel meine Amy in Pink Artikel haben? Die haben teilweise 1 Million Aufrufe. Ich würde ja reich werden.
Also, naja, das skaliert nicht nach oben. Also es gibt nur so zwei Stufen. Sowas so wie 10 Euro und 20 Euro oder so. Aber wenn du viele Artikel schreibst, die halt diese bestimmte Grenze überschreiten, kannst du locker ein paar hundert Euro im Jahr von der VG Wort bekommen. Und ich finde das auch okay. Also es gibt ja immer so GEMA und GIZ und VG Wort, die haben immer so einen schlechten Ruf. Ich finde die VG Wort gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also die sammeln ja Geld bei Kopiergeräten, bla 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 und so ein und verteilen das auf Autoren. Und ich finde dieses Blogger-Programm von denen gar nicht so schlecht. Weil, warum nicht? Ja, also das unterstützt eigentlich Menschen, die sonst vielleicht auf Flatter so ein bisschen Geld sammeln. Und ich mache das. Also ich habe das gibt so ein Plugin für WordPress, das ist dann automatisch, da muss man dann so Zielpixel einbauen und so. Und dann muss man ganz kompliziert einmal im Jahr das alles melden. Aber warum nicht? Und für Bücher ist das deutlich höher dann. Also das hängt dann halt von der Auflage ab und von der Kategorie, in der das Buch erschienen ist. Ich bin jetzt auch kein VG-Wort-Experte, weil ich was falsch gesagt habe. Aber Buch auf jeden Fall, da solltest du auf jeden Fall dich anmelden dieses Jahr, wenn ich dir das
ja, dann muss ich das unbedingt.
Ich möchte nur vorwarnen, machen. Sich bei der VG Wort anzumelden, ist ungefähr so wie Kafka-Literatur. Also man kriegt da so ein ganz, ganz langen Fragebogen und das irgendwie, ich glaube, man meldet sich im Internet an und dann kriegt man erstmal einen Brief, der nicht, jetzt, ich übertreibe natürlich popliteraturmäßig, einen Brief, der nicht in deinen Briefkasten passt, so dick und irgendwie so Formular und niemand versteht das.
Aber ich habe Kafka immer verstanden, meinst du, dann verstehe ich vielleicht ja, auch VG-Wort?
Ja, also es geht, ja, es gibt Menschen, die haben das gemacht, aber das, man ist so kurz vorm Verzweifeln und dann muss man sich da halt auf dieser kryptischen Webseite anmelden und so, aber wenn man da einmal durch ist, dann geht es uns, lohnt sich. Also, und ich finde es schön. Also Geld kriegen fürs Schreiben fühlt sich irgendwie gut an.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, an meiner Perspektive ist es Popliteratur. Also nicht, dass du es aktiv so bewirbst, aber man kann das so verstehen, ja, dein Buch. Ja. Dann freue ich mich, habe ich das Buch schon mal richtig gelesen. Ich habe mich gefragt, als ich so das letzte Kapitel gelesen habe. Das letzte Kapitel war für mich der Ratgeberteil in deinem Buch. Da beschreibst du ein Gespräch mit einem Freund über Depressionen. Da sitzt ihr einfach, ich glaube, auf dem Bett oder so. Und da geht es da nochmal darum, dass er dich nochmal fragt, wie das so ist. Und du beschreibst das und dann sagt er, das ist doch ganz normal, wie du dich fühlst, so fühle ich mich auch. Und dann ist so ein bisschen die Pointe des Buches, ja, vielleicht hat er halt auch einfach Depressionen und du sagst ihm, dann geh doch einfach mal zum Arzt, lass das doch einfach mal prüfen und das ist auch so ein bisschen die Essenz, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, dann geht doch einfach mal zum Arzt, weil euch kann es besser gehen. So, ja, man kann Depressionen nicht wegdiskutieren, aber man kann euch irgendwie helfen. Dafür müsst ihr aber halt zumindest mal zum Arzt gehen irgendwie und auch bereit sein für so eine Diagnose. Das war so für mich der Sachbuchanteil. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, weil du schreibst in dem Buch auch drüber, dass du ja nicht nur deine Depressionen bist. Du bist ja auch viele andere Persönlichkeiten. Du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Du hast bei dieser Hashtag-Aktion das prominenteste Gesicht, wenn ich das richtig gesehen habe, wobei es auch noch andere gab, natürlich, die unter dem Hashtag getwittert haben. Und ist das für dich so, dass du, also ist es auch unangenehm, jetzt so belegt zu sein mit diesem Thema? Also, weil du bist jetzt plötzlich das ist doch die Depressive.
Ja. Ja? Es ist einerseits, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Also ich habe nun mal diese Krankheit, es ist nun mal ein Fakt, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Leute das wissen, weil ich ja generell dafür plädiere, damit offen umzugehen, einfach weil es auch entstigmatisiert, meiner Meinung nach, aber vielleicht irre ich mich da auch. Andererseits ist es natürlich super anstrengend, wenn du nur noch mit diesem Thema konfrontiert bist, weil das war, bevor ich darüber getwittert habe, war das halt so, die Leute in meinem Umfeld wussten das. Aber es war halt kein großes Thema. Es war halt immer so, ja, okay, jetzt ist halt gerade wieder eine Scheißphase, wird auch wieder besser. Und dann konnten alle damit umgehen. Und dann wurde das ja auch, also meiner Meinung nach, wurde das auch einfach mega aufgebauscht. Ich habe teilweise Artikel über mich gelesen, also da standen Sachen drin, die ich erstens nie gesagt habe, die so voll nicht stimmen, wo dann einfach so, irgendein Artikel hat mich als, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich finde den auch nicht mehr, aber da wurde ich als, da haben die auf meinem Blog gelesen und wurde als super düstere Person dargestellt, so nach dem Motto, so, sie trägt immer nur schwarzen, dunklen Lippenstift und kokettiert mit ihrer Depression und das habe ich halt so überhaupt, also so sehe ich, so seh ich mich halt auch irgendwie selbst gar nicht und dann ist man natürlich auch für ganz viele Leute ist man halt plötzlich so der Ratgeber, so nach dem Motto, ja, oh, mir geht's gerade auch schlecht, was soll ich denn machen? Und ich bin da halt keine große Hilfe. Alles, was ich sagen kann, ist, geh mal zum Arzt. Aber sonst kann ich da auch nichts ausrichten. Und dann ist es halt ganz oft einfach so, dass das Thema tatsächlich im Fokus steht und ich aber gar nicht so das. Also ich glaube, ich lenke das Thema gar nicht so oft auf Depressionen, aber es wird natürlich mit mir verbunden. Und ich habe gemerkt, die Leute sind mit mir vorsichtiger geworden, teilweise. Natürlich werde ich jetzt für komplett andere Sachen auch angegriffen, Vorher habe ich immer nur so Mails bekommen, du bist zu fett und deine Nase ist zu groß und so. Und damit kann ich umgehen, weil ich sehe nun mal aus, wie ich aussehe. Und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit meinem Aussehen. Klar gibt es Tage, wo ich mich super hässlich fühle. Es gibt Tage, wo ich mich super schön fühle. Aber alles, was halt so tatsächlich, wo dann Leute meine Psyche angreifen, das macht mir doch ganz ehrlich schon auch zu schaffen. Also es ist einfach nicht schön. Und das ist jetzt halt dadurch passiert. Aber dann kommen wir wieder an den Punkt, so ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, mit super wichtigen Leuten zu reden und da Aufklärung zu betreiben. Und das ist natürlich schön, also weil das dann auch nicht nur mir was bringt, sondern hoffentlich auch ganz vielen anderen Menschen. Aber es ist nicht immer leicht, diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Identifikationsfigur zu sein, weil das kann ich überhaupt nicht sein. So, ich bin, glaube ich, genauso abgefuckt wie jeder andere, der irgendwie ach, generell alle Menschen. Ich meine, jeder hat Probleme in seinem Leben mit irgendwas. Und ich weiß, ich kann halt keine Vorbildfunktion einnehmen und sagen, so kommt ihr gut durchs Leben mit eurer Depression oder vor allem so kommt ihr generell gut durchs Leben. Sowas kann ich nicht.
Ich habe letztens jemanden noch eingeladen zu Leitmotiv, eine Gästin, auf die ich mich auch schon sehr freue. Ich spoiler wieder nicht. Und das war lustig, weil die hatte schon mal abgesagt und diesmal habe ich sie so ein bisschen überredet, freundlich, und dann hat sie so niedlich gesagt, aber bitte lass uns nicht über das eine Thema sprechen, über das ich immer reden muss. So, da habe ich auch schon an dich gedacht, ja, und habe auch selber, ich stehe selber gerade ein bisschen vor der Entscheidung, sagen wir mal, mit so einem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, das mich so in letzter Zeit beschäftigt hat, wo viele, mit denen ich so drüber gesprochen habe, mich drin bestärkt haben, das zu machen. Aber mir auch gesagt wurde, überleg dir das, ob du das machst, weil dann bist du halt erstmal medial mit diesem Thema besetzt. Mhm. Ne? Dann wirst du vielleicht eingeladen oder so. Und das muss man sich natürlich auch überlegen. Also eben so eine Sprecherfigur oder Sprecherinnenfigur wie bei dir in so einer Situation einzunehmen. Ich stelle mir das bei Depressionen wirklich interessant, also so paradox vor, weil Depressionen, so wie ich die von außen wahrnehme, ja dadurch gekennzeichnet sind, dass man eben diese, ich nenne es mal Absturzphasen hat, in denen man einfach nicht erreichbar ist, einfach nichts auf die Reihe kriegt. Und genau dadurch ist man ja nicht dafür prädestiniert, Idolfigur für Depressive zu sein, die noch Hilfe brauchen, um sich Hilfe zu suchen. Das ist eine paradoxe Situation. Ich stelle mir auch vor, dass es eine spannende Herausforderung für dich ist, dich da halt auch nicht unter Druck setzen zu lassen oder dich nicht innerlich so unter Druck zu setzen.
Ja, also ich habe schon auch wichtige Termine abgesagt, wenn ich gemerkt habe, es geht einfach nicht. Ich habe aber auch schon viel Kritik für mediale Auftritte bekommen, weil es dann immer heißt, so, wenn es mir gut geht, dann ist es ja so, dann bin ich relativ normal drauf und kann auch gut auf alles eingehen. Und dann kommt immer die Kritik, ja, du bist ja gar nicht wirklich depressiv, wenn du dich da vor eine Kamera stellen kannst. Aber man ist ja nicht permanent depressiv. Also bei mir sind es halt Phasen. Hm. Und keine Ahnung, ich finde es immer so, wenn du ein Thema hast, über das du sprechen kannst, finde ich es eigentlich gut, weil ich habe auch gemerkt, so es hat doch einigen Leuten geholfen und mir ist auch aufgefallen, das, was ich am Anfang kritisiert habe, dass die so, dass die Medien ausgerechnet mich da als Figur zu dieser Bewegung gemacht haben, obwohl ich da gar nicht alleine irgendwie für verantwortlich war. Fand ich ganz, ganz komisch und habe gemeint, so, warum müsst ihr immer Leute dafür haben? Aber mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich so ist, dass du dich mit einem Thema erst näher beschäftigst, wenn du ein Gesicht dazu hast. Und ja gut, du an deiner Stelle müsstest dir halt jetzt die Frage stellen, so, will ich das? Kann ich das? Aber da finde ich, überwiegt zumindest bei mir gerade der Teil, dass ich sage, so, ja, ich möchte aufklären, es ist mir wichtig und dafür nehme ich das andere eben, die Schattenseiten in Kauf.
Ja, also ich sehe das eigentlich auch so. Also ich finde es ja auch gut, wenn man eine Geschichte hat und auch, sagen wir mal, gerne Geschichten erzählt, was ich eigentlich auch mache. Also ich finde das auch gut und wichtig, wenn Menschen private Sachen, und das, was du erzählst, ist ja sehr privat, öffentlich erzählt, weil es halt anderen Menschen hilft, darüber zu sprechen. Also in deinem Buch gibt's auch so eine Stelle, wo du irgendwie drüber orakelst, dass auf dem Dorf niemand depressiv ist, bis du den Schluss siehst, nee, da sind auch Menschen depressiv, da wird halt nur nicht drüber geredet. Es gibt ja dieses, ne, das Private ist das Politische, also so, das ist eben wichtig, dieses Innere mal nach außen kehren, weil dann andere Menschen plötzlich feststellen, so wow, das habe ich vielleicht auch, oder ich weiß, ich hatte mal so ein absurden Moment, da bin ich durch Zufall auf einen Wikipedia-Eintrag gestoßen. Da ging es um das sogenannte Headshot-Phänomen oder so. Ich habe seit Jahren das, dass ich nachts manchmal aufwache von einem Gefühl, als würde eine Metallkugel in meinen Kopf eindringen und explodieren. Und das ist manchmal auch mit einem Traum verbunden, dass ich im Traum träume, dass ich eine Kugel in den Kopf bekomme. Und das ist wirklich ein Knall, den ich spüre in meinem Kopf. Und ich dachte immer, ich habe eine Macke oder irgendwie so oder nur ich. Und dann stelle ich plötzlich fest, da gibt es eine Bezeichnung für.
Das hab ich noch
und
nie
es gibt
gehört.
Andere Menschen, die das auch haben. Und das war so, oh Internet, ich liebe dich. Ja, also so dieses plötzlich so, hey, du bist nicht allein. Und es gibt sogar medizinische Forschung zu dem Thema. Und vielleicht hat es was mit Stress zu tun und so. Und plötzlich war es so, okay, es gibt, also allein, dass es eine Bezeichnung dafür gibt. Ne? Und das ist aber manchmal auch nur möglich, wenn vielleicht 7 Leute auch mal irgendwo hingeschrieben haben, dass sie das haben, bis man überhaupt erst so realisiert, da gibt es so ein Muster. Mhm. Und man das, oder dass man es das halt auf sich selbst überträgt. So.
Ja.
Ja. Deswegen, also ich finde es schön, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich muss sagen, ich finde es toll gestaltet.
Das ist super schön.
Gruselig auch. Also es ist so, sind so viel mit Strichen gearbeitet und es kommt auch. Es kommt ein bisschen depressiv rüber. Also, das finde ich, ja, muss man sehen. Also, vorne auf dem Cover sieht man, finde ich, merkt man das noch nicht, weil das so mit Rot und Weiß, aber innen drin ist halt so schwarze Striche auf Weiß und das ist so, wow, das ist so wirklich düstere Gedankenkritzel. So habe ich das wahrgenommen. Und ich finde es gut. Also, hat mir wirklich gut gefallen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier bin. dann hoffe ich, dass du da irgendwie gut vorankommst, so wie du das Thema eigentlich transportieren willst. So. Machst du jetzt so eine Lesereise oder so demnächst?
Ich habe eine Lesung in Berlin auf jeden Fall. Aber Lesereisen, da wirst du ja von Buchhandlungen gebucht. Und ja. Ich glaube, da bin ich einfach mit dem Thema, die laden dann lieber Leute ein, die was Schönes zu erzählen haben und vielleicht irgendwas Lustiges. Deshalb, ich bin nicht groß gebucht. Aber das finde ich auch nicht schlimm, denn tatsächlich mag ich das nicht so gerne vor Leuten irgendwie.
Ich frag mich auch tatsächlich, was das bringt. Also wenn eine Buchhandlung, sagen wir mal jetzt in Hessen, macht eine bucht ein, dann muss man da irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro Fahrtkosten, noch eine Übernachtung. Und wie viele Bücher müssen die eigentlich von deinem Buch verkaufen, damit sich das für die lohnt? Ne? Das ist wahrscheinlich eine schwierige Kalkulation. Also ich glaube, meistens hat das auch viel mit Eigenorganisation zu tun. Also die Anne Wiezorek, weiß nicht, die war ja viel unterwegs, aber die wurde auch viel so, ich glaube, so von der feministischen Community dann so, sozusagen wurde so viel mitorganisiert. Letztens war ich bei einer Lesung von Patricia Camarata, das NUF, die auch schon bei mir zu Gast war. Und die hat das auch mit einer Freundin zusammen einfach selbst organisiert.
So. Ja.
Ich glaube, darauf läuft es auch irgendwie hinaus. Heutzutage Bücher und so. Ich glaube, das war früher anders mit den Lesereisen, so vor 20 Jahren.
Ja, es gibt ja auch teilweise Lesungen, wo Eintritt für verlangt wird.
Klar, um das dann zu finanzieren.
Ja.
Ja, aber kann halt ich auch verstehen. Also aus der Warte, es fühlt sich komisch an, weil man denkt so, das ist doch eine Werbeveranstaltung für das Buch.
Ja.
Aber wie willst du das anders finanziert kriegen? Stimmt, bei der Anne Wiezorek habe ich, glaube ich, da war ich auch auf der ersten Lesung im Grünen Salon in der Volksbühne. Ich glaube, da war auch irgendwie 5 Euro Eintritt oder irgendwie sowas.
Ja. Ich durfte entscheiden. Ich wurde vom Verlag gefragt, möchtest du Eintritt nehmen oder möchtest du keinen Eintritt nehmen? Und ich habe gesagt, ich möchte keinen Eintritt nehmen, weil ich das komisch finde. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur meine persönliche Ansicht, aber ich finde es so, ich habe sowieso so ein ganz komisches Verhältnis zu so gewissen Finanzen. Ich finde schon immer, wenn ich irgendwo hinreisen muss oder so, habe ich schon immer Skrupel, die Fahrtkosten irgendwie mir zurückerstatten zu lassen, weil keine Ahnung, was ich mir dabei immer denke, so von wegen, ja, ihr müsst es nicht für mich zahlen, ich habe doch eigentlich schon Geld verdient, damit ich dann zu euch reisen kann und so. Ach, keine Ahnung. Deshalb bin ich da sowieso so ein bisschen so, ich möchte eigentlich dann für nichts Geld haben. Also alle Leute sollen natürlich mein Buch kaufen, weil dadurch verdiene ich ja mein Geld, aber dann, ich finde es irgendwie so, ich finde es komisch, darüber hinaus Geld zu verlangen. Also ich habe auch bei so, okay, für Fernsehauftritte und Radioauftritte und so kriegst du ja eh nichts, aber da fand ich es schon auch immer, wenn du dann so zumindest 20 Euro oder so für Verpflegung in die Hand gedrückt bekommst, ist schon, es löst in mir ein ungutes Gefühl immer aus. Aber ich würde mich zum Beispiel so VG Wort finde ich geil. Ich meine, da muss halt niemand noch was, oder da zahlt ja niemand was extra dann. Also es ist ja nicht so, dass du einen Artikel anklickst und dann sagst so, ja, ich möchte jetzt 5 Euro geben, sondern bekommst halt was. Aber so, wenn Leute noch extra noch mal was zahlen müssen, dann, also so, nur damit, also wenn sie Eintritt zahlen müssen, damit sie dich auf einer Veranstaltung sehen können, finde ich komisch.
Ich kann verstehen, dass du es komisch findest. Ist natürlich eigentlich nicht komisch, aber ich kann es verstehen.
Das ist mein eigenes Psychoproblem. Ja.
Lass uns doch mal noch über was sprechen, was du vorher gemacht hast. Ich will heute nicht nur über Depressionen mit dir reden. Du hast vorher, du sagst selber, du bist ehemalige Modebloggerin. Ja. Du hast einen Modeblog gehabt mit unter dem Titel I Say Shotgun. Die Frage mag jetzt profan klingen, aber was macht eine Modebloggerin?
Sie fotografiert sich selbst und zeigt ihre Outfits im Internet und schreibt darüber, was sie sich so gekauft hat, was sie empfehlen kann, was sie nicht empfehlen kann. Es klingt super lächerlich, aber es macht unglaublich viel Spaß. Tatsächlich.
Ich finde das gar nicht lächerlich. Also ich bin ja auch mit einer Elternbloggerin verheiratet, die schreibt ja auch profane Dinge, ja, also die schreibt, was wir am Wochenende mit den Kindern gemacht haben. Das wirkt für manche eben merkwürdig, simpel, aber hat sozusagen den Hintergrund, dass für viele Eltern das einfach eine Anregung ist, was man mit Kindern am Wochenende machen kann.
So. Tatsächlich, ich, die ja anti-Kinder eingestellt ist, lese das sogar auch voll gerne, weil ich es interessant finde. Also, aber ich finde, das ist was anderes als Modebloggen, weil beim Modebloggen, du guckst dir ja echt im Prinzip nur an, was andere Leute gekauft haben. So. Gut, man kann natürlich auch, also ich lese ja auch immer noch Blogs, also man kann natürlich trotzdem viel für sich mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich das in so eine, ja doch, eigentlich ist es auch was Gutes, wo viele Leute was mitnehmen können. Aber ich finde, Elternblog ist noch so eine ganz, ganz andere Kategorie, weil man da, also für mich, die jetzt keine Kinder hat und die keine Kinder will, man bekommt halt doch einen richtig krassen Eindruck, finde ich, davon, was so ein Kind eigentlich bedeutet. Und ich finde das voll schön, das zu lesen. Wobei, ich muss natürlich sagen, mich bestärkt das in meiner Entscheidung, dass ich keine Kinder will, weil ich weiß, dass es einfach viel zu viel Aufwand für mich ist und dass ich da überhaupt nicht mit klarkommen würde. Aber finde ich, also so lesen tue ich das gerne.
Ich lese es auch gerne. ich wollte gerade noch zu Modeblogs fragen. Also, weil du bist wirklich die Erste jetzt, die hier ist, die so Modeblog gemacht hat. Obwohl ich weiß gar nicht, die Theresa Brücker, hat die mal einen Modeblog gemacht? Nee, ne?
Ich weiß nicht.
Nee. Also du bist, oder du hast einen Modeblog gehabt. Du sagst jetzt selbst, du ziehst Sachen an, fotografierst dich dabei, oder fotografierst dich mit den Sachen. Wobei, da stellt sich mir schon die Frage, fotografierst du dich wirklich selber oder macht das immer jemand? Weil das ist meistens ein bisschen aus Abstand, ne, die Fotos?
Ja, ich habe das tatsächlich, als ich angefangen habe, mit dem Selbstauslöser gemacht, das ist natürlich katastrophal. Also vielleicht bin ich auch einfach nur sehr untalentiert, was das angeht, aber es wird halt nicht schön. Also am Anfang war mein Blog eine einzige Katastrophe.
Wie alle Blogs.
Ne? Ja, und später habe ich dann einfach Leute, so Mitbewohner und so gezwungen, so nach dem Motto, so ich muss jetzt aus dem Haus, kannst du jetzt nochmal kurz 2, 3 Fotos machen. Wenn die was geworden sind, habe ich es hochgeladen. Wenn ich es scheiße fand, habe ich es nicht hochgeladen. Ja.
Ist das denn aus so einem Moment heraus entstanden wirklich? Du hast dich morgens angezogen und hast es einfach fotografiert oder war das wirklich schon so ein, ich kaufe mir jetzt was Schönes und fotografiere mich damit? Also ist es aus so einem Alltag heraus entstanden oder schon eher aus so einem, eine besondere Situation festhalten?
Ich komme ja vom Dorf, also wir reden von 300 Einwohnern, wo einfach das Interesse nicht für Mode unbedingt so da ist, zumindest nicht in dem Maße, in dem ich mich dafür interessiert habe. Und bin im Internet auf Modeblogs gestoßen und sagen wir, ich war zu Schulzeiten schon eher auffällig gekleidet. Also dass Leute mir auch immer gesagt haben, dass ich halt, die haben nicht unbedingt gesagt, du siehst sehr gut aus und ziehst dich sehr hübsch an, sondern einfach, es war sehr, sehr auffällig. Wobei ich auch in der Schule, in der Abi-Zeitung irgendwie zu, ne, es war nicht best dressed, wie hieß es denn? Stilvollste Person oder so gewählt wurde, keine Ahnung.
Extravagant wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie die genaue Formulierung war, aber ich bin auf alle Fälle aus der Masse von meinem Kleidungsstil herausgestochen und bin im Internet, weil ich natürlich auch viel Zeit im Internet verbracht habe auf dem Dorf, wo es sonst nichts gab und wo es auch also wo sich einfach mit der Zeit auch so die Dinge total auseinandergewickelt entwickelt haben mit den Leuten, mit denen man Zeit verbracht hat, bin ich aufs Internet gestoßen, habe Modeblogs entdeckt und dann, nachdem halt auch diese ganzen Kommentare immer kamen, so dass halt meine Outfits sehr auffällig sind, vor allem auch fürs Dorf sehr auffällig sind, habe ich gemeint, so rein theoretisch kannst du das auch, ne? Rein theoretisch kannst du auch deine Outfits da hochladen und auf den Blog stellen. Und dann habe ich das am Anfang wirklich täglich gemacht, also immer morgens vor der Schule noch schnell mit dem Selbstauslöser ein Foto gemacht.
In der Schule hast du schon angefangen zu Modebloggen?
Ja.
Wow, das ist
ja früh. Ja, ich glaube, da war ich in der 11. oder 12. Klasse. Ja, so ungefähr. Und ja, später war es dann natürlich so, später fotografiert man nicht mehr seine Outfits einfach so. Also während ich am Anfang echt noch so auch fotografiert habe, wenn ich quasi in Jogginghose zur Schule gegangen bin, denkst du später natürlich schon drüber nach, so was wollen eigentlich deine Leser sehen oder was inspiriert deine Leser, oder dass du vielleicht nicht das fünfte Foto von Jeans und T-Shirt hochlädst, weil es halt jeder gesehen hat schon, sondern du möchtest natürlich auch Leute inspirieren. Und ja, so kam es dazu, dass ich das dann gemacht habe. Ich war ja auch mit einer in Deutschland der Ersten, die sowas gemacht hat. Also ich so ungefähr zur gleichen Zeit wie Anna Frost angefangen.
Sagt mir nichts.
Was? Die sagt Anna Frost nichts.
Ich kenne nur einen Eisladen, der heißt Fräulein Frost, aber der hat wahrscheinlich nichts damit zu
Anna
tun.
Anna Frost ist die zurzeit erfolgreichste Modebloggerin Deutschlands.
Paralleluniversum.
Okay.
Ja. Deswegen mache ich ja diesen Podcast, um genau solche Sachen zu
ja. Ja. Und sie macht das ja mittlerweile hauptberuflich. Also du solltest dir das mal anschauen.
Mach ich auf jeden
denn
Fall.
Sie hat jetzt auch seit, ich glaube, 8 Monaten eine kleine Tochter und macht auch viel so, ich nenne es jetzt einfach mal Elternkram. Das klingt irgendwie abwertend. Ich meine es überhaupt nicht so abwertend, aber voll schön, auch so wie sie mit dem Kind. Und ich mache auch, also es ist ein bisschen auch von dem Fokus Mode abgerückt bei ihr und geht so, stellt Kinderwagen vor und so. Obwohl ich mit dem Thema nichts anfangen kann, ich weiß nicht, sie transportiert es auch sehr gut.
Das ist auch sehr lukrativ.
das glaube ich.
Ja,
ich habe aber irgendwann, also ich habe das zeitweise als Hobby gemacht, habe dann auch ja studiert, habe dann was anderes gemacht und bin dann aber wieder ins Modebloggen rein, weil ich festgestellt habe, das, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe nämlich mit Büchern tatsächlich gearbeitet, dass du mit Büchern einfach kein Geld verdienst, mit Modeblogs aber schon. Ich war jetzt nicht sonderlich reich, aber ich bin auf alle Fälle besser über die Runden gekommen als mit dem Buchjob und muss aber also ich blogge ja jetzt nicht mehr, es fehlt mir, aber andererseits bin ich doch froh, dass ich jetzt mittlerweile mit meinem Buchjob, dass der mich jetzt finanziert tatsächlich.
Ja, also das mit dem Bloggen kann ich, mit dem Finanzieren kann ich so bestätigen, dass das eine interessante Verschiebung ist. Ich habe letztens mal so ein lustiges Gespräch gehört zwischen einer Bloggerin und einem Redakteur. Und da hat die Bloggerin erzählt, was ihr angeboten wurde für einen Artikel, den sie innerhalb von einem Tag schnell runterschreiben sollte. Es war eine größere dreistellige Summe. Und der Redakteur ist fast umgefallen, weil der einen Bruchteil davon mhm. für einen Artikel zum selben Thema bekommt. Ja, also das war eine spannende Diskrepanz. Da hat sich schon sehr viel verändert, auf jeden Fall. Also ich finde das natürlich auch eine spannende Aufgabe. Dann ist nur die Frage, wie authentisch sind die Blogs und so, ne? Und werden Sachen vorgestellt, hinter denen die Leute dann irgendwie stehen. Ich mag das aber prinzipiell sehr, so diese ganze, als du jetzt erzählt hast, dass du in der Schule schon angefangen hast. Bist du denn noch auf dem Dorf zur Schule gegangen, also da in deiner ländlichen Umgebung, oder warst du da schon in der Stadt?
Das ist die nächstgrößere Stadt gewesen, die, glaube ich, mit den ganzen Bezirken, die da.
Also war noch Pampa, so war.
Ja, 10.000 Einwohner.
Haben deine Mitschüler und Mitschülerinnen mitbekommen, dass du das machst?
Mhm. Die fanden das richtig scheiße.
Das wollte ich wissen, mhm. ja.
Das ist eigentlich auch so ein ganz geiles Phänomen. Die fanden das richtig scheiße. Also natürlich nicht alle. Aber es war schon immer so Geläster da und die fanden es lächerlich. Bis meine allererste Einladung zur Fashion Week kam, dann waren sie alle meine besten Freunde und wollten unbedingt mit. Und da habe ich mir nur gedacht, so, alles klar. Auch so ein Phänomen. Alle Leute finden das total lächerlich, was du machst. So klar, die hatten da überhaupt keinen Zugang zu. Die haben noch nie irgendwas von Modeblogs gehört oder so, aber man hat es im Internet auch relativ leicht gefunden. Ich habe da auch ich bin nicht rumgelaufen und habe gesagt, so, ich habe jetzt einen Modeblog oder so.
Aber sowas spricht sich ja rum.
Irgendwie. Genau. Und ja, dann kam der kleinere Erfolg und plötzlich haben die Leute festgestellt, so okay, was sie da macht, ist vielleicht gar nicht so scheiße, wie wir das immer gesehen haben. Und dann kam der Neid.
Wurde dir denn vorgeworfen, dass du irgendwie so selbstdarstellerisch bist, überheblich? Mhm. Ja, ne? So, das würde ich jetzt erwarten.
Ja, so das Übliche, was man so hört, dass man sich selbst zu geil findet und ja quasi so eine Figur präsentiert, die man eigentlich nicht ist.
Mhm. Ich glaube, dass das eine Lektion ist, die wir alle noch ein bisschen zu lernen haben. Wahrscheinlich ich auch, wenn ich andere Texte lese, zu sagen, ich bleibe jetzt bei dem Text und versuche nicht so sehr, mich mit der Person zu beschäftigen. Also so, ja, weil ich habe jetzt auch dein Buch gelesen und da ging es ja auch um Sex und SM und tausend Sachen so. Und trotz dessen das sozusagen als Buchwerk zu begreifen und nicht als, ich kenne dich jetzt wirklich genau.
Ja, ja, das ist auch das Wichtige. Und das war das, was mir beim Veröffentlichen am schwersten gefallen ist, weil ich dachte so, okay, jetzt haben das Leute in der Hand. Ich habe jetzt keinen Einfluss mehr drauf. Ich weiß, was ich da geschrieben habe. Und das ist ein ganz kleiner Bruchteil aus meinem Leben. Und ich weiß aber, wie mein Leben eigentlich ist. Aber natürlich ist da jetzt so dieser Gedanke, natürlich bin ich jetzt angreifbar mit dem, was da drin steht, weil Leute das darauf reduzieren. Und da habe ich auch super lange mit meiner Lektorin drüber gesprochen. Und die hat gemeint, so das ist halt das Risiko, dass du einfach eingehst, sobald du veröffentlichst. Und das ist auch bei Leuten, die jetzt wirklich einen reinen Roman schreiben, so, dass sie immer mit der mit dem Protagonisten oder der Protagonistin gleichgesetzt werden. So, ich glaube, so ein gutes Beispiel dafür ist Charlotte Roche in ihren Büchern, die halt immer wieder mit der Protagonistin konfrontiert wird. Oder was mir auch aufgefallen ist bei Mirna Funk, die ja gerade ihren ersten Roman veröffentlicht hat, dass sie auch total viele Fragen bekommt, ob sie jetzt, ich glaube, ihre Protagonistin heißt Lola, wenn ich mich nicht irre, dass auch immer darauf geschlossen wird, dass sie Lola ist. Und die Figur in meinem Buch ist schon Jana, aber es ist auch nicht 100% ich.
Ich glaube, wir sind uns da sehr, sehr einig. Ich habe auch vor ein paar Folgen war ja auch die Lisa Rank bei mir. Ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen drüber geredet, weil die ja auch sehr, sehr private Texte schreibt. Ich weiß nicht, ob du schon was von ihr gelesen hast. Und da ist das ähnlich irgendwie. Ich glaube, ich kenne lauter Leute, die so Emo-Content schreiben. ich habe noch mir eigentlich ganz viele Fragen aufgeschrieben. Und zwar, du hast mir geschrieben, dass du zuerst Lehramt in Würzburg studiert hast. Und da bin ich total glücklich, dass du mir das geschrieben hast, weil ich weiß bis heute nicht, was das heißt, Lehramt zu studieren. Ich dachte bisher immer, dass man eigentlich sowas studiert wie Mathe und dann wird man Lehrer, aber das ist wahrscheinlich nicht so.
Ich kann das auch super schwer erklären. Ich habe auch nur ein Semester Lehramt gemacht und das danach geschmissen. Im Prinzip ist es so, dass du, wie es heute, ich habe noch auf Magister damals studiert. Ich weiß nicht, wie es im Bachelor ist, aber es ist eigentlich so, dass du deine Grundfächer hast. Die waren bei mir Deutsch und Englisch. Und wenn du aber auf Lehramt studierst, dann hast du noch diese ganzen pädagogischen Veranstaltungen dabei. Also das Grundstudium, ich glaube die ersten 4 Semester, aber kann ich mich auch irren, sind identisch mit diesem ganz normalen Studium von Mathe, Physik, wie auch immer. Nur dass du eben nebenbei noch diese, also so Didaktikveranstaltungen sowas hast und eben auch nicht nur den Inhalt lernst, sondern auch lernst, den Inhalt zu vermitteln und sowas. Aber das sind schon zwei unterschiedliche Studiengänge, die sich halt überschneiden. Also deine Praktika sind auch, also die Pflichtpraktika, die du machen musst, sind anders im Lehramtsstudium, als wenn du ganz normal auf Bachelor oder wie ich eben auf Magister studierst. Aber ich kann das auch nicht so gut
erklären. Wie bist du darauf gekommen, auf Lehramt zu studieren?
Das war eine absolute Katastrophe. Ich wollte Lektorin werden.
Okay.
War dann nach meinem Abitur bei der Studienberatung, war, glaube ich, eine der wenigen Personen, die exakt nach dem Abitur wusste, was sie werden will. Hab das erklärt und dann hieß es von allen Seiten, keine Chance. Also brauchst du gar nicht erst machen, weil kommst da nicht rein, super schlechte Jobchancen, super schlechte Bezahlung, mach doch was anderes. Und dann war es so, für mich war halt klar, so ich will auf alle Fälle Deutsch studieren. Also Germanistik, vor allem Schwerpunkt Literatur. Und nachdem mir dann da einige Leute reingeredet haben, habe ich gedacht, so, na gut, dann gehst du halt den sicheren Weg, machst du Lehramt. Weil ich habe auch zu dem Zeitpunkt Nachhilfe gegeben. Es ist natürlich mit dem Beruf eines Lehrers überhaupt nicht vergleichbar. Und habe aber echt nach einem Semester gemerkt, so, hey, das ist es nicht. Das ist voll nicht das, was ich will. Also ich sehe mich nicht später in einem Klassenraum und habe dann nach einem Semester gesagt, so, okay, ich schmeiß Lehramt und bin dann quasi umgestiegen auf das normale Literaturstudium. Habe auch das Nebenfach gewechselt, habe dann auch nicht mehr Englisch gemacht, sondern europäische Ethnologie, weil ich dann, nachdem mir immer wieder Leute gesagt haben, so Lektorin, das wird heute keiner mehr, so Bücher sind sowieso tot und was weiß ich, gedacht so, naja, mit europäischer Ethnologie, dann kannst du auch so Museumsarbeit und so machen. Ich habe tatsächlich, und das ist so ein Riesenfehler gewesen in meinem Leben, auf einen späteren Beruf eigentlich hin studiert und dadurch konnte ich auch mein Studium nicht genießen, weil eigentlich sagt man so, ich hatte Bock, ich hatte wirklich richtig Bock zu lernen und diese ganzen Sachen gerade im Bereich Literatur oder auch Kulturwissenschaften aufzunehmen. Und hinter mir stand aber die ganze Zeit dieser Druck von wegen, du musst dich auf deinen Beruf vorbereiten, du musst jetzt schon wissen, was du machen willst und sonst stehst du wie alle Geisteswissenschaftler da und hast am Ende nichts in der Hand. Und letzten Endes habe ich nie fertig studiert dann.
Ja, also ich habe das Glück gehabt, also ich habe bei meinem Studium nur aus Spaß, also Spaß ist auch das falsche Wort, aber nur aus Interesse studiert. Ich habe das wirklich nicht wegen des Berufs gemacht, aber auch 13 Semester studiert immerhin. Also ich hatte auch schon vorher einen Job und habe den dann aufgeben müssen für das Studium und konnte das deswegen aber auch genießen. Ja, also ich habe genau dieses Moment gehabt, da kann ich auch nur sehr zu raten, dass wenn sich es irgendwie einrichten lässt, sollte man versuchen, was zu studieren, was einen wirklich interessiert, weil das einfach fürs Leben prägt. So, ja, also das ist halt, man lernt da so Denkweisen und so. Kannst du dich noch dran erinnern an den ersten Moment, als du gesagt hast, Lehramt ist es nicht? Gab es einen bestimmten Moment?
Ich glaube, das war mir am ersten Tag klar. Als ich da in diese Veranstaltung reinkam. Und du musst dir das vorstellen, das ist im Bereich Germanistik sind das, glaube ich, 500 Leute gewesen. Und dann ging es los mit Handzeichen, wer nicht auf Lehramt studiert. Und das waren von den 500 Leuten vielleicht 15 Stück. Und dann kommst du ja relativ schnell in Gespräche mit anderen Leuten. Und die Geschichten von denen waren alle gleich. Es war überall so, also eigentlich würde ich gerne das machen. Man hat mir aber gesagt, ich habe später keine Jobchancen und Lehrer werden ja immer gesucht, was halt auch nicht stimmt. Also Lehrer werden gesucht für naturwissenschaftliche Dinge, aber eben nicht für Geschichte, Englisch oder Deutsch, was die meisten natürlich, die mit mir studiert haben. Und da war für mich einfach dann relativ schnell der Moment erreicht, so scheiße, die sind genauso wie du und genauso willst du nicht werden. Also es waren alles so, ja, meine Eltern haben gesagt so, nur wenn ich das und das mache, dann komme ich da und dahin. Es war so einfach so krass geprägt von diesem Zwang, später einen Job zu haben, mit dem man vor allem finanziell gut über die Runden kommt. Und ich hatte den Eindruck, keiner war so richtig glücklich damit. Also ich weiß von aus meinem Studiengang von zwei Leuten, die gesagt haben, mein Traum war es, schon immer Lehrer zu werden. Alle anderen waren echt so, ich würde eigentlich voll gern das und das machen, aber geht halt nicht so. Und da war dann bei mir war dann einfach klar, so will ich nicht werden. Also es ging total schnell.
Ich kann jetzt leider nicht die letzte Podcast-Episode spoilen, die du noch nicht gehört hast mit Judith Holofernes, aber ich kann so viel schon sagen, dass sie auch gesagt hat, die hat ja so Kommunikation an der HDK studiert und sagt, dass sie am ersten Tag wusste, dass es nicht ihr Studium ist. Und da gab es auch so eine Szene bei der großen Versammlung. Das erinnert mich gerade sehr daran. Ja. Das ist sehr lustig oder traurig lustig, tragikomisch sozusagen. Dadurch, was die anderen sagen, ja, was man, wie man dann reflektiert.
Ja, man bekommt so knallhart den Spiegel vorgehalten und merkt so, krass, Mann, weil die Person dir das so offen sagen kann, dass sie eigentlich was anderes machen wollte, während du selbst dir noch einredest, so, es ist der richtige Weg für mich, weil dir das halt 20 Leute gesagt haben und dann stellst du auf einmal fest, so scheiße, das ist gar nicht mein Weg.
Ja. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp, so, also wirklich sich mit Leuten zu unterhalten, die das gerade anfangen, das Studium, ja, oder so. Ja? Also schon vorher, so wenn man da irgendwie so Kontakt kriegt. Ich frage mich natürlich, was das auch über den Lehrerjob aussagt, wenn, ich meine, das ist ja so ein Klischee, dass man sagt, ja, so wer Lehrer ist oder Lehrerin, die wollten eigentlich was anderes werden. Ne? Das ist so ein, das sagt man so, und da ist aber irgendwie ist da auch was dran. Und du bestätigst es jetzt halt nochmal so von dieser Ausbildungsseite her.
Ja.
Und das ist auch eine ziemlich traurige Geschichte, muss ich sagen.
Es ist total bitter. Ich habe eine gute Freundin, die auf Lehramt studiert hier in Berlin. Und das Ding ist, sie passt halt auch in diesen Lehrerjob voll rein. So, ich sehe sie da auch total. Also jetzt so, klar, Studium ist nochmal ein anderes Thema, aber bei ihr habe ich halt einfach den Eindruck, so die gehört vor die Klasse. Und die sagt eben auch, die studiert mit ganz vielen Leuten zusammen, die halt nicht wussten, was sie machen sollen, die auch einfach genau wie ich total ungeeignet wären dafür, von der ganzen Klasse zu reden. Die kommen halt alle ganz, ganz gut durchs Studium, was ich ja nicht geschafft habe. Aber die sind einfach mit diesem Lehrerberuf am Ende überfordert. Und bei ihr ist es halt so, sie quält sich halt durch dieses Studium durch, weil sie weiß, exakt das ist mein Ziel und ich will Lehrerin werden und ich will das machen und dafür nehme ich das in Kauf, während es bei allen anderen eher so ist oder bei vielen anderen so ist, dass sie sagen so, ich möchte das studieren und dann nehme ich halt in Kauf, dass ich Lehrer werden muss. Und ich bin auch so, ich finde, man sollte da sowieso viel mehr ausziehen. Also es gibt da eine Situation aus meiner Schulzeit, wo, oh Gott, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die ich jetzt erzählen muss. Aber wir hatten eine Referendarin, die diese Frau war so ungeeignet. Die war einfach, die kam einfach nicht klar. So die hetzte, was hat die gemacht? Erdkunde und Englisch. Und dann haben wir immer Erdkundeunterricht auf Englisch gemacht. Und die war, glaube ich, eine super Forscherin oder so geworden in dem Bereich. Aber die war einfach total unfähig, Kinder zu unterrichten. Und wir haben die damals knallhart, da gibt es ja dann so eine Prüfung irgendwie, wo andere Lehrer und irgendwelche Leute vom Kultusministerium oder was weiß ich, keine Ahnung, wer da hinten drin sitzt, war in der 8. Klasse oder so, hinten drin sitzen und keiner von uns hat mitgearbeitet und ist durch diese Prüfung gefallen. Und wir haben danach einen riesen Anschiss irgendwie bekommen, warum wir die durchfallen lassen haben, weil die dann natürlich so erstmal ohne Job dasteht. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich für mich damit okay war, dass wir sie durchrasten lassen haben, weil ich jetzt in der Position bin und denke, so hätte die wirklich Kinder unterrichtet. Erstens wäre sie daran total zugrunde gegangen und zweitens hätten die Kinder nichts mitgenommen. Also es ist halt also, so ein ganz, ganz kompliziertes Ding irgendwie. Weil du einen super Studienabschluss hast, bist du halt nicht automatisch ein guter Lehrer. Und jemand, der ein guter Lehrer ist, muss nicht automatisch überall in seinen Fächern Bestnoten haben. Das ist wahrscheinlich wie bei jedem anderen Job auch, dass es so ein ganz komplexes Ding ist und dass vermutlich bei vielen auf die falschen Qualitäten geachtet wird.
Also ich würde jetzt auch sagen, wenn also ihr habt die ja nicht durchfallen lassen, sondern
wir haben halt einfach, wir haben uns scheiße, also wir haben uns wirklich scheiße
verhalten. Ja, aber ihr wart halt trotzdem einfach Kinder. Und wenn ihr euch als Kinder so benommen habt und da auch niemand eingegriffen hat oder es dazu geführt ist, dann ist da was anderes schiefgelaufen. Also ich glaube nicht, dass man, ja, man kann in der Schule viel Mist bauen, aber auch wenn man 17 ist, so, auch wenn man 18 ist, man ist halt auch echt noch jung. Ja, das muss man auch, man darf sich, also ich weiß auch, ich war auch echt teilweise wirklich scheiße zu den Lehrern. Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich meiner Kunstlehrerin irgendwann gesagt habe, dass sie ja hier wohl nur sitzt, weil sie irgendwie es sonst nicht geschafft hat, Künstlerin zu sein. Und wenn du das mit 17 bringst, den Spruch, dann sitzt der auch. Ich habe das auch gesehen, dass der gesessen hat und dachte auch so, super, hat gesessen, weil die mir halt auf die Nerven gegangen ist. Oder hab, also ich war so Klassenprimus, wenn man das so sagen kann. Also ich war immer so Bestnote die ganze Zeit. Und das baut auch einen enormen Druck auf. Ich habe das nicht gemacht, weil ich besser sein wollte, sondern ich hatte wirklich lange Zeit auch dieses unglaubliche Lernbedürfnis. Und dann kommt es so eine Schleife, weil du dann plötzlich, wenn du mal eine 2 schreibst, ist das so Klassengespräch.
Oh Gott, habt ihr gehört?
Kaspar hat nur eine 1-, Kaspar hat eine 2. So. Das heißt, du bist plötzlich in so einem Druck. Und das war das eine. Und das andere war, dass ich sehr wenig Respekt vor Lehrern hatte, bei denen ich das Gefühl habe, dass die nicht wirklich was verstehen von ihrem Fach. Und dann habe ich halt angefangen, die zu ärgern. So, also ich weiß noch, wir hatten so eine Lehrerin, die dann plötzlich eine Chemievertretung gemacht hat. Die war auch eine Chemielehrerin. Und wir sollten Inhaltsstoffe von Waschmitteln zu Hause aufschreiben und die dann vorlesen im Unterricht. Ich fand schon die Aufgabe bescheuert. Und dann habe ich mir damals von DHC, also vom Wirkstoff in Gras, Haschisch, die genaue Formel notiert und habe die dann vorgelesen, habe allen vorher Bescheid gesagt, der Klasse, dass ich das jetzt machen werde im Unterricht, habe dann diese Formel vorgelesen, also den Inhaltsstoff, und habe sie dann gefragt, was es genau für ein Inhaltsstoff sei. Und dann hat sie halt gesagt, ja, das ist so ein Weißmacher und so. Und die Klasse lag natürlich auf dem Boden. Sie hat das dann mitbekommen, super peinlich natürlich. Und so eine Sachen. Und einerseits denke ich so, Mann, Kaspar, du warst auch ein ganz schönes Arschloch in der Schule. Und andererseits denke ich mir, ja, aber irgendwie haben sie es auch nicht geschafft, mich zu fesseln und mich davon abzuhalten, sowas zu machen. Ich habe mich einfach gelangweilt. So,
ja, und das kenne ich aber. Ja. Ich hatte eine Mathelehrerin. Also ich war in der Mittelstufe so eine totale Null in Mathe. Vielleicht
sehr schön Null in Mathe, ja.
Ja, also ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man auch sagt, so Mädchen können das eh nicht und dass mir das auch von immer so vermittelt wurde und so. Ich hatte aber auch eine Lehrerin in der Mittelstufe, die saß, wenn wir Hausaufgaben auf hatten, am nächsten Tag wurde das dann immer quasi, es ging dann nur so, ja, was ist das Ergebnis von da und was ist da und so. Und wenn dann halt was anderes rauskam, was in ihrem Lösungsbuch stand, war sie auch komplett überfordert und konnte das dann selbst irgendwie nicht. Und dann habe ich natürlich auch die Frau nicht mehr ernst genommen. Und als ich dann in die Oberstufe kam, hatte ich so ein Aha-Moment, wo ich festgestellt habe, du bist gar nicht schlecht in Mathe. Es hat einfach nur noch niemand geschafft, dir so zu vermitteln, dass du wirklich Bock drauf hast, das zu verstehen. Weil für Mathe brauchst du halt meiner Meinung nach so ein gewisses Grundverständnis irgendwie und musst halt gut Formeln lernen können. Und das hatte ich vorher nicht. Und dann mit einem Lehrerwechsel hatte ich das plötzlich und habe halt festgestellt, dass ich echt nicht so dumm war, wie da noch immer gesagt wird. So, weil irgendwann hast du ja so den Ruf weg, ne? So von wegen, wie bei dir jetzt so immer der Einserschüler. So, irgendwann hast du halt den Ruf weg, so du bist halt die Schlechteste in Mathe. Und dann war es bei mir aber auch so, ich habe mich dann auch auf diesem Status irgendwie ausgeruht. So, ich hatte dann überhaupt nicht mehr das Interesse, mich zu verbessern. Die Lehrer dachten das, alle meine Mitschüler dachten das und ich dachte das halt auch. Und
Das ist auch bequem, ne?
Ja, es ja. ist aber auch so komisch, wie viel tatsächlich von einem Lehrer an sich abhängt, ob du den respektierst oder nicht. Oder wobei, ich weiß gar nicht, ob respektieren, also nicht im Sinne von einer Autoritätsperson respektieren, von sondern einer
Wissensperson.
Ja, dass du dich auch, also dass du die zum Teil schon bewunderst und dass du denkst, so krass, Mann, diese Person hat unglaublich viel Ahnung und ich möchte jetzt ihr ganzes Wissen aufsaugen. Also es ist so auch so ein totales Interessending irgendwie. Wenn eine Person interessant ist, interessiert dich natürlich auch, was sie zu sagen hat.
Ja, also ich habe auch Lehrer gehabt in der Schule und Lehrerinnen vor allen Dingen, die ich bewundert habe. Also es gab bei mir die Chemielehrerin, die am Tafelwerk mitgeschrieben hat. Sie hat einen Doktortitel und die war einfach, die wusste, wenn sie von Chemie sprach, konnte die halt alles erklären. Und das war für mich so, oh Gott, die hat am Tafelwerk mitgearbeitet. Das war schon so, eine Autorin. Und ich habe das geliebt, bei der im Unterricht zu sitzen. Also so einen Moment hatte ich irgendwie auch. Und jetzt halt eigentlich nicht, weil sie Autorin war, sondern weil die halt auch einfach, ich gemerkt habe, die versteht einfach das, was sie da unterrichtet. Irgendwie. Kannst du dich denn noch erinnern an den Moment, an dem du dein längeres Studium abgebrochen hast? Gab es da auch so ein Moment, wo du gesagt hast, so passt einfach nicht, ich will das nicht mehr?
Es ist nicht so, dass ich das, also klar fand ich es teilweise scheiße, so was, hauptsächlich fand ich irgendwie so meine Mitstudenten teilweise richtig doof. Also ich fand es immer doof, dann wenn die da saßen und sich schon, du gemerkt hast, die machen das jetzt nur, weil sie es machen müssen und interessieren sich eigentlich gar nicht für das Buch, weil ich habe meine Kurse auch immer so gewählt. Also ich glaube, ich habe im Studium alleine 5-mal Faust belegt, weil Faust eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und wenn ich schon gemerkt habe, so dass die Leute keinen Bock drauf haben, dann hat sich das auf mich ausgewirkt. Aber tatsächlich war es so, dass ich abgebrochen habe, weil ich nicht mehr studieren konnte, weil dann meine Krankheit quasi so stark ausgebrochen ist. Das war dann die Zeit, wo ich auch die Diagnose bekommen habe, dass ich tatsächlich nicht mehr in der Lage war, in die Uni zu gehen. Und mittlerweile ist es so, also ich bin noch in der Uni eingeschrieben. Ich könnte jetzt, mir fehlt noch ein Semester zu meinem Abschluss. Ich könnte das rein theoretisch machen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch keinen Bock mehr drauf habe. Dass ich jetzt denke so, ja, Abschluss wäre schon ganz geil, aber ich habe jetzt halt einen anderen Weg eingeschlagen und ich bin mit dem Weg auch glücklich. Natürlich bin ich einerseits traurig, dass ich mein Studium nicht beendet habe, aber ich find's auch nicht schlimm. Und dann, also das kann ich jetzt, glaube ich, auch erzählen, weil das steht auch im Buch, war es halt so, dass ich einfach wirklich sehr, sehr schwer krank war und mein Vater das nicht verstanden hat so richtig und dann das halt immer hieß, du bist nur zu faul und du hast andere Sachen im Kopf. Er dann mir den Unterhalt gestrichen hat, ich nicht BAföG-berechtigt war und ich plötzlich auch gar nicht mehr wusste, zusätzlich zu der Krankheit, wie soll ich eigentlich mein Studium finanzieren? Und dann habe ich mich dazu entschieden zu arbeiten. War nicht meine erste Wahl, muss ich aber im Nachhinein sagen, war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich glaube, wenn ich fertig studiert hätte, dann stünde ich jetzt nicht da, wo ich stehe und eigentlich bin ich ganz okay mit dem Punkt, wo ich jetzt bin.
Wie das so ist mit so Lebensentscheidungen. Ich habe irgendwo mal so diesen Satz gelesen, dass wenn man so in die Zukunft blickt, das ist alles so unklar verworren, aber wenn du rückwärts guckst, dann ist das alles so eine logische Abfolge, ja, ne? So, und obwohl das so chaotische Sachen sind, ist es dann plötzlich alles logisch, wie so eins zum anderen kam. Ich habe, als wir beide noch gar nicht so viel Direktkontakt hatten, habe ich deinen Körper gesehen im Internet. Viel Haut von dir. Und zwar ein Tattoo-Video.
Oh.
Das war ziemlich schön. Es gibt so einen Tattoo-Kanal auf YouTube, der Menschen zeigt, die ein Tattoo haben und das sehr schön darstellt. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Du hattest das irgendwie geteilt und ich habe das so gesehen und war so gebannt irgendwie von diesem Video. So ein bisschen Musik und ich glaube so Kerzen.
Mhm, genau.
Und das fährt so die Kamera so um den Körper drumherum und zeigt ein Tattoo von dir. Ich glaube, war ein Hai wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich habe hier, jetzt habe ich so ein Kleid an, wo man es...
Also ich glaube, eins war das Haupttattoo-Thema, genau, das der Hai. Genau, du zeigst mir gerade deine rechten Oberarmmuskel.
Muskel.
Ich sehe einen Hai. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Also auch diese Serie erstmal hat mir gut gefallen, weil die zeigt so schön Körper. Also das fand ich irgendwie so behutsam.
Ja, es hat sehr, so ein, sehr ästhetisch.
Ein bisschen was Erotisches, aber es ist so ästhetisch und trotzdem so dezent und die Stimmung war sehr schön. Und es war auch so, dass man so, wenn man das so sieht, denkt man so, ach, so ein Tattoo. Damals hatte ich selber noch keins, ich habe mittlerweile auch eins. Wie war das für dich, so abgefilmt zu werden? Und also du kennst es ja schon vor der Kamera, also dich selber zu fotografieren, aber da ging es ja dann plötzlich um Haut. Haut war ja noch nicht so viel Thema bei dir, oder?
Nee, aber ich habe damit überhaupt kein Problem, muss ich sagen. Also das ist für mich kein großes Thema. Also ich war, als ich bei diesem Dreh war, die haben mich über meinen Blog abgegriffen. Ich habe halt vorher gesagt, so, ich bin halt in Bereichen tätowiert, die man nicht unbedingt immer sieht. Mir ist es wichtig, dass man jetzt nicht quasi alles sieht, aber sonst könnt ihr alles filmen. Ich habe da irgendwie nicht so ein Problem. So ein Körper ist halt ein Körper und ich bin auch für Free the Nipple und alles. Also ich habe da überhaupt keine Hemmungen mit.
Das Thema war jetzt auch ein bisschen noch die Überleitung zum Thema Hai. Du hast ja, wie gesagt, einen Hai auf dem Arm und irgendwie, wenn man dir folgt, auf Twitter kriegt man mit, du hast irgendwie so eine Hai-Macke.
Ja, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Haien.
Kannst du kurz dein gespaltenes Verhältnis zu Haien beschreiben und warum man ein gespaltenes Verhältnis zu Haien haben kann?
Das Warum kann ich, glaube ich, gar nicht so beantworten. Also ich habe unglaubliche Angst vor Haien. Es hat sich gelegt. Ich habe mich selbst in gewisser Weise therapiert, aber es war zeitweise so schlimm und ich weiß nicht, woher das kommt. Denn ich hatte nie irgendein komisches Erlebnis oder so. Aber es war vor ein paar Jahren noch so, dass ich, wenn ich nur ein Hai im Fernsehen gesehen habe oder auf einem Filmplakat oder so, dass ich solche Panik hatte, dass ich angefangen habe zu heulen. Also wirklich, weil ich so krasse Angst hatte. Und ich kann wirklich, ich weiß es nicht, warum.
Ja.
Ich habe mich da, glaube ich, auch über die Jahre einfach sehr stark hineingesteigert. Und dann aber angefangen, mich so ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen, eben auch so ganz langsam erstmal so Wikipedia-Artikel zu lesen. Ich hatte früher auch ein totales Problem, so einen Text, auch wenn da kein Foto von einem Hai war oder so, ich konnte es schon nicht lesen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und eben festgestellt, dass es tatsächlich sehr schöne, sehr faszinierende Tiere sind, vor denen ich trotzdem noch wahnsinnig Angst habe. Wo ich aber auch, früher war ich so, tötet alle Haie, damit sie mir bloß nicht irgendwo irgendwann mal begegnen, und bin aber mittlerweile so weit, dass ich sage, so, das ist echt, das sind Tiere, die einfach auch geschützt werden müssen, weil das so, es ist so ein riesengroßes Mysterium. Also für mich ist das ähnlich groß wie das Mysterium Dinosaurier, was ich auch unglaublich faszinierend finde. Und Ich möchte da am liebsten alles mitnehmen, was man über Haie weiß.
Also aus der Angst ist ein Fetisch geworden.
Ja, irgendwie schon. Also ich habe immer noch wahnsinnig Respekt vor. Und Ich glaube, hier in Berlin ist ja, gibt es ja in dem, wie heißt das, Aqua irgendwas, keine Ahnung.
Im Aquarium vom Zoo.
Gibt es Haie, oder?
Bestimmt so kleine, es gibt auch so Mini-Haie. So,
ja. So, ja. So einen habe ich mal live gesehen. Aber da würde ich mich zum Beispiel nicht reintrauen.
Und ins Aquarium
würde ich nicht. Ja, nee, weil da ist auch diese, ich habe auch so eine komische Angst vor großen offenen Gewässern. Also ich glaube, wenn ich da in diesem Aquarium wäre, hätte ich einfach Angst, dass das so wie im Film plötzlich die Scheibe einbricht und alles ist voller Wasser und da schwimmt dann so ein Hai drin rum und frisst dich.
Das heißt, du gehst auch nicht in offenen Gewässern?
Nee. Also echt nur, wenn ich wirklich den Grund sehen kann und sehe, dass da nichts drin rumschwimmt, was ich irgendwie gruselig finde oder dass ich an mir festbeißen könnte.
Also das ist ja immer ein bisschen lustig, über so Phobien zu lachen, die so ein bisschen skurril sind. Das hat ja aber meistens sowieso einen ernsten Hintergrund. Also das ist ja wirklich für die Leute schwierig. Ich hatte mal eine Bekannte, die hat ab und zu immer so Treffen abgesagt, wenn ich mich mit der treffen wollte. Das war so ganz komisch, ja, also wir waren so verabredet und dann so unterwegs, so als ich mich mit ihr treffen wollte, dann so, ja, nee, ich kann nicht. Und dann Jahre später hat sie mir erzählt, was ihr Problem ist oder war, das weiß ich nicht. Sie hatte Emetophobie. Und Emetophobie ist die Angst davor, zu erbrechen oder Menschen zu sehen, die sich erbrechen. Und das klingt total absurd.
Ich kenne auch Leute, ja? die das
und
haben.
Und das ist für das die Leute, so die das selten. Haben, ist das ein richtig krasses Problem, weil die zum Beispiel sich nicht trauen, mit der BVG zu fahren, weil sie Angst haben, dass in der BVG plötzlich ein Betrunkener steht und sich erbricht. Ja. Es gibt sogar eine Webseite, wo dann so Filme gelistet sind, die sozusagen kotzfrei sind, wo man dann ja, sozusagen, so, ja, ihr könnt hier, weiß ich nicht, Hangover könnt ihr gucken, da wird auch nicht gekotzt, oder irgendwie ja. So, ja, so, weil die gehen halt auch nicht einfach ins Kino, weil könnte ja in dem Film das sein. Und für die gab es halt manchmal so Situationen, die vielleicht so ähnlich sind wie so ein Depressionsschub, so dieses, so, oh Gott, ich kann nicht raus, weil vielleicht passiert mir ja heute was und ich riech das oder irgendwie so. Ja. Und da habe ich auch erstmal drüber geschmunzelt, ja, und dachte so, was ist das denn jetzt für eine High-Society-Krankheit und so? Und habe mich dann immer so ein bisschen mit beschäftigt und gemerkt, so krass, ja, es gibt einfach wirklich viele Phobien, die man sich auch nicht vorstellen kann, weil man sie halt selber nicht hat. Wobei man ja meistens hat ja jeder irgendwas, wovor er irgendwie Angst hat, so ein bisschen stärker vielleicht als andere Menschen. Und das Emetophobie war für mich so die Phobie, die mich gelehrt hat. Es gibt einfach Ängste von Menschen, die muss man einfach so annehmen. Ja. Ja, auch wenn man die nicht. Ich denke natürlich auf Haie. So, ja.
Das sagt jeder so, ja, wieso hast du Angst vor Haien? Du wirst nie im Hai begegnen. Doch, ich das ist so. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen einer Phobie und einer normalen Angst. Weil so eine normale Angst, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber Leute, die vor Spinnen Angst haben, da gibt es ja auch nochmal krasse Unterschiede. Ob du jetzt es einfach eklig findest und Angst hast, die wegzumachen und jemanden rufst, oder ob du, wenn du eine Spinne siehst, so Panik bekommst, dass du anfängst zu schwitzen und zu heulen. Und das hatte ich am Anfang bei Haien tatsächlich. Und das ist jetzt, es ist keine Phobie mehr. Es ist, glaube ich, jetzt eine normale Angst, aber also Phobien sind generell, ich finde, das ist ein sau interessantes Thema. Hast du eine richtige Phobie vor, also irgendwas, wo du echt sagst, so, mit dem kann ich nicht konfrontiert werden?
Höhenangst habe ich dolle. Also wenn ich so zum Beispiel so, also Horror ist für mich Hauptbahnhof. Also ich habe keine Angst vor Höhe. Wenn du mich in einen Glasfahrstuhl setzt, kannst du mich ganz hoch fahren, wenn drumherum überall eine Schicht ist. Wenn der aber offen ist, habe ich panische Angst, einfach runterzuspringen. Wirklich panisch.
Das ist aber, ich habe da mal mit meiner Therapeutin drüber geredet, das ist irgendwie ein Phänomen, das ganz, ganz, ganz viele Leute haben. Das ist nicht direkt Höhenangst. Das ist was, ich weiß nicht, wie das heißt, aber dieses Phänomen, dass du automatisch, wenn du auf irgendeiner Fläche, das muss noch nicht mal so super hoch sein, aber einfach, wo du weißt, wenn du da runterfällst, könntest du tot sein, dass man tatsächlich ganz oft das Gefühl bekommt, wenn ich mich jetzt hier länger aufhalten muss, dann springe ich einfach.
Das einfach ist, so, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist aber so ein ganz komischer Prozess im Gehirn. Und du weißt auch so, Das ist total dumm, was ich gerade denke, aber das ist tatsächlich etwas, das ganz häufig auftritt, einfach so eine gewisse Fantasie, die in deinem Kopf stattfindet und dir dann plötzlich unglaubliche Angst macht, weil du, also ich habe dann immer Angst vor mir selbst, weil ich denke so, oh mein Gott, warum denkst du das jetzt? Ich habe nämlich keine Höhenangst oder so, aber auch dieses Ding, wenn ich irgendwo stehe und weiß so, ich könnte da jetzt runterfallen, dass ich immer denke so, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt plötzlich hast du irgendwie dieses Bedürfnis, ist voll schlecht, scheiße, und dann bricht Panik aus und dann geht gar nichts mehr. Das ist aber auch ein sehr häufiges Phänomen irgendwie. Aber ich glaube, es gibt da auch keine rationale Erklärung für. Aber damit bist du definitiv nicht alleine.
Also ich weiß auch nicht, da war zum Beispiel so ein Erlebnis, als ich in Weimar studiert habe, wurde ich von einer guten Freundin eingeladen, bei ihr schon mal in ihren Geburtstag vorzufeiern. Dann komme ich so zu ihr so, und so, ja, ich habe eine Überraschung, man kann bei uns aufs Dach, und ich denke mir noch nichts Schlimmes, so, weil man verdrängt es ja auch, und dann mussten wir durch so eine Dachluke und standen auf so einem Flachdach ohne jegliche Begrenzung. Ich weiß noch, ich war dann da oben und habe mich dann so hingesetzt und muss wie so ein zerfließendes Wesen ausgesehen und das möglichst dicht sich an den Boden gedrückt und so, das ist wirklich toll hier oben. So, und habe dann da so eine Stunde ausgeharrt aus Freundlichkeit, und das war der Horror, weil diese Vorstellung, jetzt aufzustehen und einfach loszurennen, also nicht mal so eine Balustrade noch zu haben, über die man rüberklettern muss, sondern einfach ins Nichts zu laufen. Ich keine Ahnung. Ja, und das nervt tatsächlich. Das geht mir ziemlich auf die Nerven, weil das macht für mich auch unseren Balkon unbenutzbar. So, ich kann halt unseren Balkon nicht benutzen. Der ist zu hoch. Also früher habe ich in der ersten Etage gewohnt. Da geht es, weil da denkst du dir, ja, wenn du runterspringst, kannst Glück haben. So, ja. Zweite, dritte, vierte Etage läuft halt nicht mehr. Und ich habe dann aber auch zum Beispiel ganz dolle Angst um andere Menschen, die darauf gehen. So, dass die irgendeine Dummheit machen und so. Also das ist schon so eine Angst, die ich mit mir rumschleppe.
Aber das ist eine Angst, die meine Therapeutin hat dazu mal gesagt, wenn du diese Angst spürst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du das tatsächlich machst. Also wir haben da in einem bisschen anderen Kontext darüber gesprochen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt kurz das Suizidthema anspreche.
Ich werde sowieso am Anfang, weil wir auch über Depressionen schreiben, einfach in den Beschreibungstext der Sendung einfach nochmal schreiben. Ja.
Also dieses Phänomen, du stehst am Bahnsteig und wartest auf deine S-Bahn, die dich oder deinen Zug, der dich irgendwo hinspringt. Und dann plötzlich hast du den Gedanken, du müsstest jetzt nur einen Schritt vormachen und du wärst tot. Und du hast nicht mal, du bist da nicht mit dem Ziel hingegangen, ich möchte mich jetzt umbringen, wie es halt in den meisten Fällen ist, sondern dir wird einfach nur bewusst, so krass, ich könnte mich jetzt in dem Moment töten. Und in diesem Kontext sind wir nämlich, sind meine Therapeutin und ich nämlich auch auf dieses typische Ding auf dem Hochhaus gekommen. Da hat sie zu mir gesagt, so, das ist ein völlig normaler Gedanke und zeigt dir aber in dem Moment tatsächlich mehr deinen Lebenswillen, als dass wirklich was passiert. Und deshalb würdest du das nicht tun, auch wenn du Angst davor hast. Also es wird in 99,99% der Fälle nicht passieren, dass du plötzlich diesen Schritt nach vorne machst oder auf dem Dach nach vorne rennst und dich runterschmeißt, weil du einfach schon weißt in deinem Kopf, was da los ist quasi. Aber ich hatte letztens auch wieder so ein Erlebnis, da war ich mit einem Freund auf einem, hier hinten ist so eine riesen Baustelle und da kannst du die Welt nachts überwachen, dann sind wir so eingebrochen irgendwie und ganz hoch und saßen oben und haben eine geraucht, und dann hatte ich auch diesen Moment, wo ich auf einmal aufgesprungen bin und drei Schritte zurückgegangen bin, und weil ich gedacht habe, so, oh mein Gott, ich hatte gerade den Moment, diesen Gedanken, du müsstest jetzt einfach nur da
unterplumpsen.
Ja. Und dann wäre es vorbei. Ja. Aber es ist so, es ist im Prinzip, sagt zumindest mal der Therapeutin, dass es ganz normal ist und dass dir das.
Ich finde das eine interessante Erklärung, klar, weil du beschäftigst dich ja eigentlich in dem Moment damit, mit der Angst, also mit der Angst davor. Das ist ja wahrscheinlich schon mal ein gutes Zeichen. Das stimmt, das ist ein guter Gedanke. Und am Bahnhof, das kenne ich auch. Also ich kenne das auch am U-Bahnhof. Was ich wirklich hasse, ist U-Bahnhöfe, wo in der Mitte so eine Art Kiosk ist oder irgendwie sowas. Und da gibt es manchmal so ganz schmale Stellen.
Oh Gott. Ja.
Und wenn da zu stehen und die Bahn fährt ein und dann kommt dieser Gedanke. Und ich suche dann auch wirklich, ich gehe dann immer möglichst noch um die Ecke, so um da nicht zu stehen, weil den, ja, diesen Gedanken, ich denke dann auch so, ja, wenn du jetzt da, was passiert denn dann? Wen lässt du alles zurück? Und so, ne, wie viele Sekunden hast du? Also 10 Sekunden oder so, in denen so, ja, so ganz viel in deinem Kopf abläuft. Stimmt, ja, das kenne ich auch mit der Bahn einfahren. Wahrscheinlich sind die Leute, die Angst vor Balkonen haben, auch die, die bei der Bahn dieselben Gedanken haben oder irgendwie so.
Aber es ist, also sie meint, es ist nichts Schlimmes und du kannst davon ausgehen, dass dir dann nichts passieren wird, weil dieser Effekt nicht einsetzen wird, dass du es tatsächlich machst, weil du tatsächlich in deinem Kopf ja so reflektiert bist, beziehungsweise schon viel zu viel reflektiert, so dass es dir eben schon Angst macht, dass du dich da mehr oder weniger in diese Panik fast reinsteigerst, was da passieren könnte. Allerdings habe ich tatsächlich keinen Trick parat oder so, wie man das angehen könnte.
Du musst
ich
kann dir nur sagen, dass Finger kneifen. Dann aber der Satz deiner Therapeutin hilft mir vielleicht schon. Vielen Dank unbekannterweise an deine Therapeutin. Ich werde das nächste Mal, wenn ich so einen Moment habe, werde ich mal dran denken, werde ich mir zumindest sagen, das ist gerade okay, dass du darüber nachdenkst, weil du willst ja, dass du das nicht tust.
Genau.
Ja. Ja, aber leider wird mir wahrscheinlich, also auch wenn es besser wird, mir wird verwehrt bleiben, dieser Genuss auf einem Dach sitzen zu können. Und ich würde das wirklich gerne genießen können. Also
ja, ich verstehe das.
Ich sehe manchmal so Musikvideos oder so, wo so Menschen auf Dächern und denke so, oh Gott, wie gerne würde ich da oben diesen Blick genießen können. Und aber wie gesagt, Fernsehturm ist auch kein Problem, ja. Da so, und auch Flugzeugfliegen, alles kein Ding, solange ich da nicht rausklettern kann. So.
Löst es bei dir auch schon, wenn Leute. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber ich habe kürzlich auch so einen Film geschaut, wo Leute sich auf einem Hochhausdach getroffen haben, um sich umzubringen. Es war nicht A Long Way Down, es war irgendein deutscher Film. Wenn die dann schon am Rand stöhnen, löst es bei dir auch schon so Ängste aus? Ja. Ey, so krass, oder? Ja.
Also auch wenn ich andere Leute sehe, also das ist auch wirklich mit so ein bisschen Adrenalin dann.
Ja, ja. Ja. Also das ist das Phänomen, dass das eigentlich auch, also das Gefühl dir gleichzeitig Angst macht, aber auch ein bisschen geil ist. Also so ein bisschen reizt einen das dann schon, so dieses kurze Adrenalingefühl zu haben. Deshalb klettere ich ja auch immer wieder auf Hochhäuser, halte es da 5 Minuten aus und gehe dann wieder runter und bin total froh, dass ich es nach unten geschafft habe. Also ganz, ganz komisches Phänomen.
Da du gerade Filme angesprochen hast, lass uns doch noch über Serien sprechen. Das ist ja mal mein Abschlussthema. Wir haben nämlich auch schon lange geredet.
Stimmt.
Du hast mir geschrieben, du guckst sehr, sehr gerne Serien und 5 Filme. Du guckst eigentlich keine Filme außer 5 Filme, die du gerne guckst.
Ja.
Habe ich es richtig verstanden? Sag erstmal, was sind das für 5 besondere Filme? Ich hoffe, es ist nicht Dirty Dancing dabei.
Um Gottes Willen, den habe ich einmal gesehen und habe die Faszination nicht verstanden. Da war ein Freund von mir hier, der hat Rotz und Wasser geheult und ich saß nur so daneben und habe es nicht verstanden irgendwie. Ich glaube, den habe ich auch einfach zu spät gesehen. Nee, es ist einmal, mein absoluter Lieblingsfilm ist Stand By Me, die Verfilmung aus dem Jahr 1987 von diesem Stephen King Buch und ich finde, das ist einfach der wunderschönste Film über Freundschaft, den es gibt. Im Original ist das ja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Geschichte? Die ist in dem Buch Frühling, Sommer, Herbst und Tod und die heißt Die Leiche im Deutschen, also The Body. Und da geht es ja um so vier Jungs, die mitbekommen, dass irgendwo an einem Bahnsteig eine Leiche von einem Jungen liegt und die wollen sie suchen. Also der Kurzgeschichte natürlich so super spooky, gruselig, so ein Leichen, Stephen King halt. Und im Film einfach so eine ganz, ganz schöne Geschichte über die, wie alt sind die, 12, 13, dieses Ding, und das habe ich einfach auch in meiner Jugend so erlebt, dieses, du fühlst dich so, du bist so an der Grenze schon irgendwie zum Erwachsenwerden, machst die ersten Erwachsenen-Dinge, fühlst dich aber gleichzeitig verloren und weißt nicht, wo du hin sollst. Und die laufen ja dann einfach darum, um diese Leiche zu finden. Und die, ich glaube, die sind vielleicht nur 24 Stunden oder so unterwegs, ich weiß es gar nicht so genau. Aber in diesem Film lernst du so unglaublich viel über was Freundschaft eigentlich bedeutet. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht ja auch relativ dramatisch aus, der Film. Und ich finde, der hat einfach so eine wunderschöne Grundstimmung, auch sehr melancholisch, aber auf eine schöne Art und Weise. Und den gucke ich sehr gerne. Ich habe den auch das erste Mal gesehen, da war ich vielleicht 6 Jahre alt oder so. Und da konnte ich mich nur noch dran erinnern, dass es eine Szene gibt, vielleicht kommt daher auch meine komische Angst vor Gewässern. Die müssen an einer Stelle durch so ein Gewässer durch und weil sie da auf die andere Seite müssen und es gibt nur diesen Weg durch das Gewässer und dann kommen die da raus und sind überall voller Blutegel.
Krass, das habe ich schon mal gesehen, die Szene, ja. Mhm. Die habe ich, ja, okay.
Also ist ja auch ein relativ bekannter Film und gerade diese Szene, ich glaube, da gibt es auch tausende Anspielungen drauf in anderen Filmen. Und was wollte ich jetzt eigentlich dazu sagen? Weil jetzt habe ich total den Fall. Ach genau, ich konnte mich nur noch an diese Szene erinnern, weil mir das auch unglaubliche Angst gemacht hat in dem Moment. Und dann habe ich Jahre später, als ich dann endlich einen Computer und Internet hatte, habe ich danach gegoogelt, bin auf diesen Film gestoßen, habe ihn geguckt und seitdem ist es mein absoluter Lieblingsfilm.
Das ist ja, ja. Zu Blutegeln fällt mir ein, dass ich vor ein paar Jahren gelernt habe, dass man Blutegel ja in der Apotheke kaufen kann, auf Vorbestellung, weil die ja noch zum Blutschröpfen oder wie das heißt, benutzt werden. Aber nur zur Einmalanwendung, was irgendwie ein bisschen absurd ist. Und die anderen vier Filme? Mhm.
Requiem for a Dream, das ja, wo viele Leute sagen, ist der beste Film, den sie je gesehen haben oder einer der besten Filme. Sie wollen ihn aber nie wiedersehen. Das sage ich auch zu jedem, der den Film gucken möchte. Ist einfach so ein unglaublich deprimierender Film. Jeder halbwegs normale Mensch verfällt danach, glaube ich, in eine riesige Depression. Bei mir löst der das Gegenteil aus. Wenn ich den geguckt habe, der nimmt mich schon heftig mit. Aber danach habe ich immer so das Gefühl, so, dein Leben ist doch nicht so schlimm eigentlich. Es könnte sehr viel schlimmer sein. Und ist natürlich, also der Film ist ein absolutes Meisterwerk von allem, von der Geschichte, von der Art, wie er erzählt wird, wie die Szenen sind. Ist halt so, sollte man sich nicht einfach so angucken, also sollte man darauf vorbereitet sein. Film Nummer 3 ist Titanic, weil das, als der Film in die Kinos kam, war ich noch zu jung, den zu schauen. Meine Eltern haben mir das verboten, warum auch immer, weil ich finde, dass es jetzt nicht so der schlimmste Film ist, so unbedingt. Und meine Cousine hatte den dann auf Videokassette und diesen Film haben wir dann, also ich bin zum größten Teil, weil meine Eltern beide berufstätig waren, bin ich zum großen Teil bei meiner Oma, die bei mir im gleichen Haus gewohnt hat, nachmittags gewesen und zusammen mit meiner Schwester und meiner Cousine, weil das da auch so war. Und dann saßen wir nach der Schule immer da rum und wir haben jeden Nachmittag Titanic geguckt, weil es die einzige Videokassette war, die wir besaßen.
Krass, du bist Gehirn gewaschen.
Ja, also wie lange geht dieser Film? 2,5 Stunden?
Ja.
Jeden Mittag. Ungelogen, jeden Mittag haben wir das gemacht. Für bestimmt 2 Jahre.
Das ist ja furchtbar.
Das ist super geil. Ich könnte mir, ich glaube, nachher
ich kann jetzt, also. Ich, also meine Vermutung ist jetzt, du hast zu Titanic einmal ein Stockholm-Syndrom. Ja. Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Okay, also wir haben Stand by Me, Requiem for a Dream, Titanic, zwei noch, ne?
Jetzt wird's peinlich.
Ich finde Titanic schon ein bisschen peinlich, aber gut.
Es wird schlimmer. Twilight.
Wow, das ist in der Tat, also ja, das ist einer der wenigen Filme, die ich auf Moviepilot mit 0,5 von 10 Punkten bewertet habe.
Warum?
Weil die Schauspieler sehr ausdrucksarm spielen, alle. Also die haben keine, die benutzen ihre Mimik nicht.
Auch Vampire, die haben einfach keine Mimik mehr.
Du kannst dir das gerne schönreden, aber ich gucke zurzeit ja auch mal wieder Vampire Diaries, weil
oh Gott, ja, ich auch.
Ja, weil Frau Mirau guckt das gerne mal so zum Abspann und jetzt müssen wir schon zum zweiten Mal gucken und in der Ehe gehört es halt auch dazu, dass man kompromissbereit sagt, okay, dann guck jetzt mal, weil Buffy war ihr dann, wir haben Buffy angefangen zu gucken, was eine großartige Serie ist, das war dann aber ab Staffel 5 wird das dann, da geht es dann auch langsam zur Sache. Das fängt ja so seicht an, so erste Staffel und zweite Staffel. Ist alles so niedlich und so ein bisschen lustig. Und
darf ich nie gucken, haben mir meine Eltern immer verboten. Boah,
also wenn man auch über die erste Staffel so ein bisschen hinwegkommt, ist einfach, also die Charaktere, wie die sich entwickeln. Da gibt es ja so, das heißt, du hast Buffy nie gesehen?
Ich habe Buffy nie gesehen.
Es gibt in Buffy, gibt Spike und Spike ist so der Böse.
Aber Spike kenne ich, weil ich diese, ich kenne das, diese Musical-Folge, das ist die einzige Buffy-Folge,
ja, die
ich
Musical-Folge heißt Once More Feeling, glaube ich. Und Spike ist einfach, wenn man sich die Geschichte anguckt, was dem passiert und was den prägt, ist das das, was meine Deutschlehrerin früher als schillernder Charakter bezeichnete. Also so, der hat so viele Facetten und der ist eigentlich böse und du musst den auch eigentlich böse finden, aber der wird auch so schlecht behandelt von Buffy, dass du irgendwann denkst so, ey Buffy, warum bist du so scheiße zu Spike? Der war gerade nett zu dir. Und wenn das eine Serie schafft, ne, also wenn du anfängst, dich nicht mehr entscheiden zu können, was mit gut und böse ist, dann es war gut. Und genau, zurzeit gucken wir Vampire Diaries und das ist schon für mich hart, das vor allen Dingen nochmal zu gucken, weil die auch, wie, also gibt's nur wenige Charaktere, die ich toll finde. Und der einzige, es gibt die blonde Vampirin.
Caroline.
Oh Gott,
ich liebe sie.
Also ich muss jetzt sagen, mein Guilty Pleasure ist, ich folge ihr auf Instagram.
Ja. Wirklich?
Ja. Genau, es gibt eine blonde Vampirin, die am Anfang auch ist, die so Cheerleader und die entwickelt sich dann auch immer mehr zu einem richtigen Charakter.
Ja,
also die wird
so großartig.
Genau, die wird, also die ist halt einfach spannend, weil die am Anfang denkt man so, so Cheerleader-Charakter und dann merkt man plötzlich so, die kriegt dann so Tiefgang sozusagen. So eine Serie. Und Twilight, da war für mich, ich fand die Geschichte okay. Also wenn man die Geschichte anders verfilmt hätte, hätte die mich vielleicht gehuckt. Aber die beiden Hauptdarsteller, also ihn kann ich wirklich, ich kann ihn nicht sehen. Also die ewige Betroffenheitsfresse. Ja, und sie hat ja immer nur so die Lippen leicht geöffnet. Da gibt's ja auch diverse animierte GIFs und was weiß ich. Es ist natürlich was dran, wenn man animierte GIFs produziert. Und es gibt viele Leute, aber nee, wirklich. Das war hart für mich und wir haben das damals auch immer alles, ich habe sozusagen ein bisschen meine Rache daran, dass ich das gucken, also ich bin erstmal schuld daran, dass ich gucken musste, weil ich habe meiner Frau irgendwann, ich habe davon gehört, dass alle das Buch lesen und ich bin ja immer so interessiert, was so popkulturell abgeht und dann habe ich hier, war so der Paperback im Angebot und sie war gerade schwanger und ich so, guck mal hier, habe ich dir mitgebracht, das lesen gerade alle. So und ich so, aha, und ab dann habe ich sie erstmal ein paar Wochen nicht gesehen, ja, als sie dieses Buch verschlungen hat, noch eins und dann kamen die Kinofilme raus und wir konnten auch nicht ins Kino gehen. Und dann habe ich die immer runtergeladen, die Filme, aber die abgefilmten Versionen aus dem Kino. Und die sind ja so richtig schlecht. Also die, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so verwaschene Farben, ab und zu siehst du jemanden durchs Bild laufen, hörst auch so, das war so meine Rache, dass wir das in so schlecht gucken mussten. Das heißt, ich hab die auch alle in ganz schlecht abgefilmt geguckt dann und deswegen fand ich sie noch schlechter. Und jetzt erzählst du mir, warum das ein guter Film ist.
Ja, es ist kein guter Film, es ist definitiv kein guter
warum
Film.
Warum du es magst,
ja. Aber ich finde, das ist immer was ich gucke, wenn ich was unglaublich Seichtes gucken möchte, wo ich nicht nachdenken muss, wo ich mich berieseln lassen kann, wo ich nebenbei andere Dinge machen kann. Und dafür finde ich das eigentlich ganz schön.
Ist das zu Ende gefilmt? Ja, ne? Ja, das war
abgeschlossen. Ja, gegen Ende wird es ja ganz furchtbar.
Ja, das ist auch dann, genau, mit schwanger, das schwanger zu gucken, wird dann nachher, glaube ich, schwierig irgendwie.
Kleines, komisches Vampirbaby.
Ja, genau.
Wo ich bis heute noch nicht weiß, erstens, er ist ja ein Vampir, ne? Und es wird ja immer wieder gesagt, dass er quasi kein Blut mehr in seinem Körper hat. Wie kann er eine Erektion bekommen?
Und Sperma produzieren.
Genau.
Das sind
diese Frage wurde mir nicht beantwortet.
Ja.
Und das finde ich wirklich schlimm.
Und Film Nummer 5? Jetzt wird es noch schlimmer?
Das
kann nicht schlimmer werden.
Nee, mir fällt es gerade echt nicht ein, was noch einer meiner Filme ist.
Dann während du mit der einen Gehirnhälfte darüber nachdenkst, sag doch mit der anderen deine so aktuellen Lieblingsserien.
Meine absolute Lieblingsserie für immer, Sex and the City. Ganz klischeehaft, aber
als Modebloggerin,
ist eine tolle Serie. Man lernt viel. Und Girls.
Das höre ich öfters. Ich muss mir das wirklich mal angucken. Also viele Gäste haben jetzt schon gesagt, dass sie Girls gerne gucken. Ich nehme an, ich bin vielleicht nicht unbedingt Zielgruppe. Also es hatte oft immer was so damit zu tun mit, ich glaube, die Sophia Hembeck hatte das, glaube ich, erzählt. Ich glaube, die ist so ein bisschen so in deinem Alter. Du bist 27 oder so, ne? Ich glaube, wahrscheinlich irre ich mich da jetzt gerade. Auf jeden Fall ist sie auch, sagen wir, um die Mitte 20, egal ob jetzt davor oder danach. Und die hatte, glaube ich, gesagt zu Girls, dass das eine Serie ist über Frauen in ihrem Alter und deren Probleme, die
genau
haben. Ja, das
genau.
Okay, gut. Dann, das ist dann eine gute Zusammenfassung. Gibt es noch irgendwas?
Ich guck mir sehr viel auf Netflix an. Ich habe Unbreakable Kimmy Schmidt total gefeiert.
Ja, ich war so hin und her gerissen irgendwie. Ja?
Also es ist so, man konnte es so schön in einem wegschauen. Also ich glaube, ich habe fast, stimmt, ich habe nicht was alles gesehen. Ich habe zum Beispiel noch nie The Walking Dead gesehen, ja. Juckt mich aber auch nicht das Thema. Ich war sehr geflasht von Breaking Bad. Ist einfach so durch und durch, trotz allem, was da so passiert und was super kritisch zu betrachten ist. Es ist eine super Serie. Gerade schaue ich, wie gesagt, The Vampire Diaries. Und sonst nehme ich mit bei Serien, was so geht. Aber ich mag schon eher, also dieses ganze Fantasy-Ding und so ist nicht so meins. Ich mag halt gerne relativ reale Serien. Ich bin ein riesengroßer Grey's Anatomy-Fan. Warum auch immer. Kann ich nicht mal sagen, warum ich das gut finde. Ja. Aber ich glaube, ich habe kürzlich, wie viele Staffeln gibt es? 11?
100.
Also ich glaube, die 12. ist gerade angelaufen. Ich habe die alle am Stück geguckt.
Schön, dann kannst du ja, ich glaube, in der letzten Folge zieht, glaube ich, Judith Holofernes über Grey's Anatomy her.
Sehr
die hat
schön.
Übrigens auch noch zu, das kann ich noch nachtragen, zu The Walking Dead hat die noch was erzählt, bevor wir aufgenommen haben. Und zwar hat sie erzählt, dass sie mit ihrem Kind irgendwie da saß und plötzlich flog ihr iPhone oder Smartphone durch die Gegend im hohen Bogen. Also das Kind hatte das in der Hand und sie fragt, warum schmeißt du denn mein Telefon durch die Gegend? Und die Auflösung war, sie hat so eine Mal-App, wo Kinder so malen können, die auch explizit für Kinder ist. Und die hat, die blendet Werbung ein.
Oh nein.
Und dann kam Werbung für die Comic-Variante von The Walking Dead. Und das Kind hat sich einfach zu Tode erschrocken, das Telefon halt im hohen Bogen von sich weggeworfen. Und ich dachte auch so, oh meine Güte, ja, das ist ja wirklich traumatisiert durch In-App-Werbung irgendwie in der Mal-App. Ja, das genau, das hatte sie letztes Mal noch vorher erzählt. So, und der 5. Film?
Berlin Calling mit Paul Kalkbrenner.
Das ist so ein DJ-Film.
DJ, Berlin,
ja,
Techno-Szene, ach, großartig. Ich glaube, 2008 erschienen. Du musst ihn auf alle Fälle laut gucken. Also am besten, wenn die Kinder nicht da sind, weil dieser Film lebt von seinem Soundtrack. Also ich bin jetzt echt nicht so der krasse Techno-Elektro-Fan. Aber alles, was da, also ich finde, es ist einfach ein absolutes Meisterwerk, wie sich da Bild und Ton miteinander verbinden.
Gut, das ist eine gute Erinnerung, weil ich habe den immer mal wieder gucken wollen und habe das irgendwie vor mir geschoben. Ich habe ja so einen Berlin-Film-Fetisch. Ich gucke gerne Berlin-Filme. Das erinnert mich auch gerade wieder an 24 Stunden Berlin. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wo
nee.
24 gab man einen Tag, wo mehrere Dutzend Filmteams 24 Stunden Berlin gefilmt haben und so verschiedene Geschichten, also im Krematorium ein Mitarbeiter, im Krankenhaus, ein Paar, das heiratet, eine Beerdigung, ein Müllfahrer. Und dann haben die auf Arte 24 Stunden lang gesendet, in A sozusagen, also es war dann schon geschnitten, aber haben wirklich 24 Stunden lang die Uhrzeiten, jetzt rennt hier gerade eine Katze über das Equipment, die ist aber schön, haben dann 24 Stunden lang das ausgestrahlt. Das ging los, dass sie sozusagen 6 Uhr morgens angefangen haben, das auszustrahlen. Das war toll, weil du so Berlin gesehen hast. Und ich liebe halt Berlin,
ja.
Und hast so na, die ganzen anderen Sachen gesehen. Halt mal mit einem Müllfahrer unterwegs zu sein. Ja. So. Und,
cool.
Ja, kann ich dir auch gerne mal ausleihen, weil das ist toll und man hat sehr, sehr lange daran zu gucken. Also halt 24 Stunden.
Ach so, das finde ich auch super interessant. So Katze.
Ja, ich glaube, die Katze will auch sagen, dass jetzt hier Schluss mit Podcasten ist und da hat sie auch recht, weil wir haben schon lange aufgezeichnet. Ja. Dann kommen wir mal zum Schluss. Ich überlege ja zum Schluss immer noch, worüber wir gesprochen haben. Wir haben natürlich über dein neues Buch geschrieben. Ich sage nochmal, wie es heißt. Minusgefühle. Das ist auch ein toller Titel, weil wenn man das eingibt, Google ist es auch sofort der erste Treffer. Also ein gutes Wort. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Wir haben über deinen Modeblog gesprochen und wie du so Modebloggerin geworden bist. Über Lehramt studieren haben wir gesprochen und Lehrer und Schule, haben ein bisschen über Schule abgelästert. Über Haie und Phobien und am Rand stehen und überlegen, ob man springt oder nicht. Über Tattoos natürlich durch die Haie und über deine 5 Filme und Serien.
Ja.
Guter Rundumschlag. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Verabschiede mich auch bei der Katze. Wie heißt sie nochmal?
Cotti.
Cotti, bist du eine Dame oder ein Herr?
Eigentlich ein Herr, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass er geschlechtlos ist.
Okay. Tschüss, Jana. Tschüss, Cotti.
Bis dann. Vielen Dank.